Die großen Fragen des Lebens sind alles schon geklärt. Überhaupt keine offenen Fragen mehr. Jedes Jahr um die Zeit ist schon geklärt, wer deutscher Meister wird. Allerdings nicht erst im Mai oder im März. In der Regel steht schon im September fest. Und seit ein paar Jahren gewinnt auch immer die falsche Mannschaft die Champions League. Irgendwie alle Fragen sind beantwortet. Gibt doch gar nichts wirklich Großes mehr. Wirklich große Fragen. Fragen, an denen man sich so richtig reiben kann. Wo nicht der eine sagt, oh, das ist wirklich wichtig, darüber sollten wir reden. Und der andere sagt, ey, das ist doch total unwichtig. Also ich erlebe das so, wenn ich mit Leuten über Gott spreche, dass die einen bei dem einen Thema sagen, ja, aber da muss man überhaupt nicht drüber sprechen. Und die anderen sagen, ja, aber das ist doch existenziell, das muss man doch wissen, das muss man doch klären und da muss man doch einer Meinung sein. Irgendwie werden wir uns da oft nicht einig. Was sind wirklich wichtige Fragen? Was ist wirklich das, was wir klären müssen, worum wir uns kümmern müssen? Zum Beispiel am Donnerstag haben wir im Hauskreis darüber gesprochen, was bedeutet eigentlich Christi Himmelfahrt? Ne? Donnerstag, Christi Himmelfahrt. Ist das überhaupt ein Grund zu feiern? Warum muss man da einen Tag frei haben? Also ich meine, ja, und warum immer an diesem Donnerstag? Haben wir uns gefragt. Warum ist das immer an einem Donnerstag, so ein paar Wochen nach Ostern? Weil es so in der Bibel steht, haben wir festgestellt. Da steht der Zeitpunkt halt genau drin. Da steht drin, 40 Tage nach Ostern. Und deshalb feiern wir das. Also ihr habt bestimmt mächtig gefeiert, oder, am Donnerstag? Da sagt, ey, es war Himmelfahrt. Ich muss feiern, Party, heute Abend. Ich meine nicht so das, was wir so sehen in den Parks und so. Ich meine so wirklich wegen der Himmelfahrt, nicht wegen Vatertag. Ist das nicht eine wichtige Frage? Also wir haben uns gefragt, ist das nicht wichtig, dass Jesus in den Himmel gefahren ist oder ist das eigentlich gar nicht so wichtig? Müssen wir dieses Datum feiern? Kicke, kannst du mal da die Klimaanlage, hast du, auf Auto gestellt? Machen wir sie vielleicht aus. 10 Minuten, also ich. Danke. Halt mal aus, oder? 20 Minuten kriegen wir, oder 40 Minuten schafft ihr jetzt. Dann. Auch ohne Klima. Was sind wirklich wichtige Fragen? Ist mir dann am Donnerstagabend, als die Fabienne und ich noch auf dem Sofa saßen, ist mir das so ein bisschen bewusst geworden. Zumindest eine der wichtigen Fragen. Weil die Fabienne sagte dann, ach, das war heute ein schönes Thema. Und ich fand es gar nicht so prall. War okay und passte, ne, Himmelfahrt, und haben uns so ein paar Gedanken gemacht und wir haben ein paar gute Sachen dazu rausgefunden, aber dass ich jetzt so abends auf dem Sofa saß und dachte, oh, boah, das war aber ein schöner Abend oder tolles Thema, frage ich Fabienne, wieso denn? Und dann sagte sie, ja, das war mal nicht so was, wo ich mich verändern muss. Nichts, was mich so unter Druck setzt, wo mir gesagt wird, jetzt mach doch mal was anders in Zukunft. Das war einfach so ein schönes Thema. Ich muss nichts tun. Und das ist mir so bewusst geworden, wie eine Frage, die wir uns immer so stellen. Wir fragen uns immer, welche Auswirkung, das soll Mensch heißen hier und das soll Gott heißen. Welche Auswirkung hat das, was ich tue, auf Gott? Ich glaube, das ist eine von zwei entscheidenden Fragen, die wir uns stellen im Leben. Welche Auswirkungen haben die Dinge, die wir so machen, auf Gott? Wirkt sich das überhaupt aus? Also, klassische Frage, hat mein Verhalten mit meiner Erlösung etwas zu tun? Immer die gleiche Diskussion, ja, aber wenn Gott für alle meine Sünden gestorben ist, dann kann ich doch einfach weitermachen, wie ich will, ich muss doch gar nichts verändern. Hat doch gar keine Auswirkung auf Gott. Auf Gottes Verhalten spielt das überhaupt keine Rolle. Ich kann machen, was ich will. Ich bin erlöst. Und andere sagen vielleicht, naja, ganz so ist es nicht. Du musst schon das und das und das und das und das tun. Dann, dann hat Gott dich lieb. Aber nur dann. Also hat das, was wir tun, Auswirkungen auf Gott? Oder nicht? Wo sortierst du dich ein? Sagst du jetzt, ja, ich glaube, das ist schon so ein bisschen, aber im Grunde genommen, Gott hat mich lieb und eigentlich ist alles in Ordnung. Ich würde so sagen, also mein Verhalten ist irgendwie so wichtig. Oder sagst du, nee, ich bin hier ganz hier oben. Ich muss Leistung bringen, sonst klappt das nicht mit der Erlösung. Sonst bin ich nicht dabei. Es ist aufgefallen, gerade um Christi Himmelfahrt haben wir darüber gesprochen, naja, das ist ja auch so ein Versprechen in die Zukunft, dass Jesus wiederkommt. Und dann haben wir uns gefragt, ist das etwas, worauf wir uns überhaupt freuen sollten? Ist das etwas Schönes? Und da wurde dann in der Runde so die Frage aus, naja, ist das, irgendwie macht mir das Unbehagen. Gott kommt wieder und wie wäre der Moment so? Und wenn ich dann nicht hier so wirklich, ne, dann mag der mich nicht. Und wir merken, wenn wir mit Menschen sprechen darüber, dass das echt so ein Paradoxum ist, dass das irgendwie so widersprüchlich wirkt. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Na, und jeder kann sich da irgendwie einordnen, oder? Und genauso geht das Ganze auch noch in die andere Richtung. Und das ist meiner Meinung nach die zweite wichtige Frage, die wir uns im Leben stellen immer. Hat das, was Gott tut, wirklich Auswirkungen auf mein Leben? Passiert in meinem Leben, passiert in deinem Leben etwas, weil Gott etwas macht? Weil Gott wirklich eingreift, wirklich was verändert? Und auch da merken wir, wie paradox oft das ist, was wir so, wie widersprüchlich das oft ist, wie wir argumentieren. Weil wir ganz oft merken, na ja, klar, also ich habe fürs Wetter gebetet, dass heute die Sonne scheint. Und der andere sagt, ja, aber ich hätte Regen gern gehabt. Da bin ich wieder beim Fußball. Johan Cruyff sagt euch vielleicht irgendwas. Einer der besten Fußballer aller Zeiten. Ganz großer Mann, Holländer, aber ein toller Mann. Der hat mal gesagt, ich glaube nicht an Gott, als er gefragt worden ist. Und er fragt, wieso glaubst du nicht an Gott? Er sagt, ja, ich weiß ganz genau, beim Fußball, die einen beten, dass sie gewinnen und die anderen beten, dass sie gewinnen. Ja, und jetzt? Ich weiß nicht, warum das ein Grund ist, warum es Gott nicht geben sollte, dass Menschen so dumme Sachen machen, aber für ihn war das ein Beleg dafür, dass Gott gar nicht gibt, dass das gar keine Auswirkung auf uns hat. Es gibt keine Wirkung von Gott in unserem Leben. Sagen die einen. Gott sieht uns wie so Ameisen von oben. Und manche meinen, jede Kleinigkeit, alles ist von Gott gesteuert. Und wo ordnest du dich da jetzt ein? Bist du hier? Bist du da? Wo bist du? Und dann sagen uns zu Recht Menschen, die mit dem Christentum nichts zu tun haben, ey, werdet euch doch erstmal einig. Schaut doch erstmal, was ihr wirklich glaubt. Wie ist es denn jetzt? Was steht denn dann in der Bibel? Und dann kommen die größten Schlaumeier her, die meinen, es gäbe einfache Antworten. Ich glaube, dass das die wesentlichen zwei Fragen sind, die wir uns stellen müssen. Welche Auswirkungen hat das, was ich tue, auf Gott und welche Auswirkungen hat das, was Gott tut, auf mich und auf die Menschen? Und alles rankt sich darum. Der Rest ist Theologie. Das ist Beziehung zu Gott. Die Frage ist nur, wo ist die Antwort? Und die einfachsten Antworten sind die geilsten. Das sind die Typen, die sagen, ja, man muss doch da nicht lange alles oder nichts. Das ist übrigens Demagogie. Das machen Verführer. Die sagen, und das merken wir jetzt auch in der Politik, Leute, die behaupten, es gäbe auf komplexe Fragen einfache Antworten. Die sagen, ach, das ist ganz einfach, das ist so oder so. Auch ich hätte gern da eine Antwort drauf, so die eine gültige. Und am besten wäre die mir gestern so in einem Traum gekommen oder so und die könnte ich euch dann heute präsentieren und dann würde so ein Licht erscheinen hinter mir und alles. Wow. Aber jetzt stehe ich hier als Mensch und sage euch, ich habe auch keine Antwort. Ich weiß nicht, wie weit das Spiel geht. Und wir sollten uns versuchen, nicht gegenseitig zu verführen. und zu behaupten, einer wüsste es besser als der andere. Aber es gibt trotzdem aus meiner Sicht einen Bibeltext, der etwas ganz Interessantes dazu sagt. Etwas wirklich Spannendes. Aus meiner Sicht und was uns vielleicht ein wenig Auskunft gibt darüber, wie finden wir da Antwort. Und es steht im Jakobus und ich lese aus der Hoffnung für alle, sie verändert sich allzu sehr, ist an einer kleinen Stelle. Aber da kommen wir ja später drauf, da müssen wir dann mal genauer hinschauen. Ich lese erstmal Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Bis zuletzt sollt ihr so unerschütterlich festbleiben, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen Christen werdet und niemand euch etwas vorwerfen kann oder etwas an euch zu bemängeln hat. Wisst ihr, woran mich das erinnert? An meine inzwischen verstorbene Großmutter mütterlicherseits. Die sagte immer, als ich klein war, als ich ein kleiner Junge war und sie zu uns zu Besuch kam und ich hatte sie wirklich lieb, so die ersten 2 Tage, die sie bei uns war. Sie sagte immer, irgendwann werdet ihr auch noch Not und Leid erleben. Sie hat im Krieg ihren Mann verloren und sie hatte echt eine harte Zeit nach dem Krieg gehabt. Aber das hörte sich natürlich in den 70er, Anfang der 80er Jahre total toll an zu hören. Ja, irgendwann, jetzt geht's euch gut, ihr Kinder. Aber irgendwann, da werdet ihr schon noch merken, wie schwer das Leben sein kann. Wie schlecht die Welt sein kann und ist. Ich habe mich immer gefragt, ist das so? Und dann, ja ernsthaft, wie es hier steht, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Darüber soll ich mich freuen? So Leid, ständig Ärger, immer nur Mist. Es gibt ja so ein Missverständnis, was oft auch auftritt unter Christen, die zu behaupten, naja, auf der einen Seite bist du an jedem Leid und alles, was so passiert, selbst schuld. Irgendwie so eine Karma-Nummer. Fabi und Lisa haben uns eine Serie empfohlen, ja. Da geht es um einen jungen Mann, der hat irgendwie immer nur, merkt er, wenn irgendwas gut läuft, dann wird es auch wieder schlecht und dann merkt er plötzlich, ja, das hat mit seinem Karma zu tun. Und weil er immer böse Sachen gemacht hat und das muss er erstmal aufräumen, das muss er erstmal in Ordnung bringen. Und das ist wirklich lustig und da passieren die witzigsten Geschichten. Ja. Und da wird einem so suggeriert, okay, wir haben so ein Karma und dafür bist du selbst verantwortlich. Erzähl das mal der Carola, wo so ein kleiner Oscar, ein Enkelkind, gerade zur Welt gekommen, krank ist, im Krankenhaus liegt, operiert werden muss und keiner weiß, wird es besser oder nicht. Und es ist immer so ein Auf und Ab. Welches Karma hat der sich denn erarbeitet? Um das Missverständnis gerade zu sagen, shit happens in dieser Welt. Dinge laufen nicht gut in dieser Welt. Und es passieren Sachen, es passieren uns Sachen, es passieren mir und dir Dinge im Leben, wo man sich fragt, wo kommt das jetzt her? Und da sollten wir uns nicht bei allem immer fragen, was habe ich da falsch gemacht? Aber genauso wenig sollten wir uns immer fragen, was hat der andere falsch gemacht? Und das sagt genau dieser Text. Der Text sagt nicht, seid glücklich, wenn alles schief läuft, aber schaut euch eure Perspektive an. Betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Mir sagt das, dass unsere Perspektive wichtig ist. Wie schaue ich auf meine Probleme? Sehe ich da immer wiederkehrende Muster und sage, warum muss immer mir das passieren? Warum immer ich? Warum sind alle immer zu mir so schlecht? Warum werde ich wieder nicht befördert? Warum bin ich wieder krank? Warum schreibe ich keine guten Noten? Warum immer ich? Der Text sagt mir, schau auf die Perspektive, schau darauf, wie du mit Problemen umgehst. Ich glaube nicht, dass Gott von uns erwartet, dass wir in allen Dingen immer nur das Gute sehen. Dass wir immer fröhlich sind und alles toll finden, aber eben auch genau nicht das Gegenteil tun. Und dass wir, wenn wir uns die Fragen, die großen Fragen unseres Lebens beantworten, dass wir versuchen, mit Gottes Augen darauf zu schauen. Dass wir versuchen zu sehen, wo ist Gott am Werk? Und wo kann ich mich an dieser Sache beteiligen, und zwar im positiven Sinn? Schau auf deine Perspektive, sagt es mir. Betrachtet es als Grund zur Freude. Und dann, als zweites sagt es mir, schau dir genau an, was passiert und was passiert ist, weil es kann dich verändern, und zwar zum Positiven. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Das ist ja auch so ein witziges Ding unter uns Menschen, dass wir in Situationen, in denen es nicht gut läuft, jammern und klagen und Vorwürfe machen. Irgendwem die Schuld geben und immer die Schuld suchen, das ist auch, glaube ich, so typisch deutsch. Ja, es wird immer geguckt, wer ist denn jetzt schuld an der Situation? Wer hat denn jetzt die Ursache dafür zu verantworten? Und oft merken wir, dass wir Jahre später, wenn wir auf die Dinge schauen, merken, oh, das war ja sogar gut für mich. Zum Glück ist es so gelaufen. Zum Glück hatte ich diese Zeit. Zum Glück ist nicht alles glatt gegangen. Und trotzdem jammern wir immer wieder aufs Neue. Und Gott sagt uns hier, solche Bewährungsproben verändern dich. Und sie verändern deinen Glauben. Sie machen die Dinge fest und unerschütterlich. Gott wirkt in deinem Leben durch die Dinge, wie du sie siehst. Gott kann in deinem Leben viel Positives wirken. Aber das hängt von deinem Blick ab. Gott kann ganz massiv in dein Leben eingreifen. Aber das hängt von deinem Blick auf Gott ab. Aber das Schönste an diesem Text kommt in Vers 5. Den haben wir auch noch da, zum Glück. Vers 5 steht, wenn es jemand von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemand etwas vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. Habt ihr das gelesen? Gott wirft niemandem etwas vor. Also Gott muss ein Beziehungsanfänger sein. Der scheint keine Ahnung zu haben, wie man so Beziehung führt. Also ich führe meine Beziehung anders. Wenn ich merke, da hat jemand Mist gebaut, aber wirklich Mist gebaut, dann sage ich dem das. Vor allem dann, wenn er zu mir kommt und sich entschuldigt, dann kriegt er das noch mitgeteilt, dass da wirklich was nicht gut gelaufen ist. So, Vorwurf ist doch ein wichtiges Beziehungselement, oder? Das gehört doch einfach dazu, dass man sich gegenseitig mal vorwirft, hör mal, das hast du nicht gut gemacht. Oder? Was für ein Stümper, dieser Gott. Keine Ahnung von Beziehung. Können wir so leben, dass Gott uns nichts vorwirft? Dass das, was wir tun, ernsthaft keine Auswirkung auf Gott hat? Kann man das glauben? Ich bin groß geworden in Gemeinden, in denen man niemals vorne stehen konnte, ohne dass man eine Krawatte anhat. Weil da wurde gesagt, was ist das für eine Einstellung Gott gegenüber? Das gehört sich so, dass du in den Gottesdienst gehst und schick gekleidet bist. So einfach dastehen, ohne Krawatte, einfach so, wie du bist. Als hätte es irgendeine Auswirkung, was ich anhabe. Und wenn ich nackt hier stünde, ich weiß, das wünscht sich keiner, aber Gott wäre es egal. Gott wäre es egal, es hat doch keine Auswirkung auf Gott. So würde er sich dafür interessieren. Gott interessiert sich nur für dich. Der Dirk hat uns letzte Woche hier eine echt gute Predigt gehalten über die Weisheit Gottes. Ich habe mich die ganze Woche gefragt, wie viel Weisheit Gottes steckt wohl so in mir drin. Wie viel an dem, was ich tue, kommt von der Weisheit Gottes. Und Leute, ich habe nicht viel gefunden. Da war nicht viel dabei letzte Woche. Dann bemüht man sich und ich habe immer das Gefühl, je mehr ich mich bemühe, umso schlimmer wird es. Aber habe ich um die Weisheit Gottes gebeten? In einem Andachtswort diese Woche, was ich gelesen habe, da sagte der die Andacht geschrieben hat, vielleicht wäre es gut, wenn du Gott mal sagst, wie lieb du ihn hast. Boah. Also Gott dankbar sein. Sozusagen Dankeschön für all das, was du mir so gibst. Und zu sagen, Gott, du bist echt groß. Du bist ein toller Gott und das, was du gemacht hast, also das erstaunt mich wirklich. Aber ihm zu sagen, Gott, ich hab dich lieb. Und wenn ich dann auch noch Andacht mache mit der Fabienne zusammen und sie sitzt neben mir und ich soll dann beten, lieber Gott, ich hab dich lieb. Das ist mir echt schwer gefallen. Ich habe das gar nicht so richtig über die Lippen bekommen. Was ist Gottes Weisheit? Was ist wirklich weise von dem, was Gott uns gibt? Mir persönlich ist es egal, ob Gott die Sonne scheinen lässt an den Festtagen, die ich so feiere. Klar wünsche ich mir, dass wenn wir ins Gemeindewochenende fahren oder gefahren sind und dann freue ich mich, wenn schönes Wetter ist, weil dann gelingt manches mehr, aber ja, ist es wichtig, dass Gott dafür sorgt, dass wir immer gesund sind? Ja, wäre schön. Ist es wichtig, dass Gott dafür sorgt, dass unsere Kinder nur gute Noten schreiben? Ist es wichtig, dass Gott dafür sorgt, dass alles glatt geht in meinem Leben? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Gott um Weisheit bitten. Weisheit. Schwerer Punkt. Schwerer Punkt für mich, mich zu fragen, wie viel Weisheit kann ich wirklich von Gott bekommen? Und da scheint ja offensichtlich nicht die Weisheit dieser Welt gemeint zu sein. Es ist ja nicht gemeint, plötzlich zu wissen, wie der Satz des Pythagoras geht. Oder plötzlich schlaue Bücher schreiben zu können. Ich glaube, dass es bei Gottes Weisheit darum geht, auf die Dinge richtig zu schauen, die uns passieren. Es kommt nicht darauf an, welche Dinge uns begegnen. Sondern es kommt darauf an, wie wir den Dingen begegnen. Es kommt darauf an, sich zu entscheiden, ob wir immer Opfer sind oder ob wir unser Leben in die Hand nehmen. Und Gott sagt uns, nimm dein Leben in die Hand. Halte dich nicht immer für ein Opfer. Halte dich nicht immer für irgendjemanden, dem so böse Dinge passieren und du kannst nichts dagegen tun. Ich glaube daran, dass Gottes Weisheit daran besteht, seinen Blick, seine Sicht der Dinge zu bekommen. Stück für Stück. Ich würde mir wünschen, dass ich jeden Tag morgens ohne Probleme sagen kann, Gott, ich hab dich lieb. Und ich würde mir wünschen, dass ich jeden Morgen Gott um Weisheit bitten kann. Um seine Weisheit. Und dann vielleicht auch mal frage, hör mal, kannst du das regeln? Und ich wünsche mir das auch für dich. Dass es dir nur darum geht, Gott lieb zu haben und seine Weisheit zu bekommen. Und nicht, dass er dir deine Wünsche erfüllt. Und darum möchte ich beten und bitte dich dazu aufzustehen. Großer Gott, haben wir dich lieb? Herr, du kannst in unser Herz schauen. Du siehst, ob da wirklich Liebe für dich drin ist. Großer Gott, wir wissen manchmal nicht, ob wir Opfer oder Täter sind. Manchmal können wir das von unser Leben gar nicht unterscheiden. Manchmal lassen wir uns treiben, Herr, und zum Glück siehst du uns. Wieso machst du uns keine Vorwürfe, Herr? Wir verstehen das gar nicht. Wir können das gar nicht nachvollziehen, wie sowas möglich ist. Wie kannst du uns lieb haben, ohne uns immer wieder zurechtzuweisen für all das, was wir so verbocken? Großer Gott, hab Dank, dass du uns das immer wieder so sagst, mit so einer unglaublichen Geduld, Herr. Dass wir jedes Mal, wenn wir dein Wort öffnen, erkennen, wie lieb du uns hast. Und dass es dir nur darum geht, etwas auszumachen in unserem Leben. Herr, ich bitte dich für jeden hier im Raum, dass er spürt, was es bedeutet, was deine Weisheit ist. Dass jeder von uns spürt, was es bedeutet, dass du unser Leben verändern möchtest. Großer Gott, schenk uns deine Sicht der Dinge. Hilf uns, auf die Dinge zu schauen mit deinem Auge, mit deinem Blick. Großer Gott, wir wissen, du machst es richtig. Lass uns nicht von Verführern in irgendwelche Ecken treiben, in irgendwelche unmöglichen Regionen. Lass uns nicht immer die einfachen Antworten suchen, Herr, sondern zu glauben, dass du die Antworten hast, auch wenn sie manchmal nicht einfach zu finden sind. Lass uns darauf vertrauen, auf die Hoffnung, dass du wiederkommst, so wie du zum Himmel gefahren bist und wie wir das die Tage feiern können, dass wir die Hoffnung haben, dass du wiederkommst. Und lass uns die Sicht darauf gewinnen, dass das ein guter Tag sein wird, weil du für uns sorgst und weil du uns lieb hast und wie du hier so unglaublich sagst in diesem Wort, dass du uns nie etwas vorwirfst. Amen.